Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Herr Fleck, Frau Richter, Carla und Heinz heißen die Figuren im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Anna Weidenholzer. Ganz normale Menschen, die zusammen in einer Siedlung wohnen, in die es auch Elisabeth und den Journalisten Peter verschlägt. Finde einem Schwan ein Boot heißt dieses Buch, der dritte Roman von Anna Weidenholzer, mit der ich jetzt in einem Studio in Wien verbunden bin. Hallo Frau Weidenholzer, herzlich willkommen.
Hallo aus Wien.
In jedem ihrer Buchtitel ist mir aufgefallen, kommt ein Tier vor. Im ersten Erzählungenband ein Hund, dann waren es Fische. Zuletzt hieß ihr Roman, weshalb die Herren Seesterne tragen. Der war für den Leipziger Buchpreis nominiert und jetzt also finde einem Schwan ein Boot. Aber in den Büchern geht es dann nur am Rande um Tiere. Diesmal kommt zum Beispiel ein Chinchilla vor. Wie kommen die Tiere bei Ihnen in die Titel?
Gute Frage. Eigentlich hatte ich den Vorsatz nach dem ersten Roman, Der Winter tut den Fischen gut, dass keine Tiere mehr vorkommen. Und es ist dann einfach immer wieder passiert. Also bei den Seesternen, weshalb die Herren Seesterne tragen, habe ich irgendwann diesen Titel vorangestellt und erst später realisiert, dass ich wieder auf die Tiere gekommen bin. Und jetzt war plötzlich der Schwan da und dieser Titel. Und da war dann klar, dass es dieser Titel für dieses Buch sein muss.
Der Schwan kommt ja auch vor im Buch. Da erzählen Sie eine Liebesgeschichte vom Schwan, der sich in ein Boot verliebt hat. Das ist eigentlich die einzig glückliche Liebesgeschichte. Und die beruht auf einer Täuschung oder auf einem Missverständnis, nicht? Ist das eigentlich eine Voraussetzung, damit Liebe glücken kann? Ein ordentliches Missverständnis?
Vielleicht, ja, aber in diesem Text, also geht es jetzt auch viel um diese Täuschungen, die Protagonisten, Protagonistinnen erleben. Und insofern ist dann diese Geschichte von dem Schwan, der sich in das Boot verliebt, in den Text hineingekommen und steht stellvertretend für vieles in dem Buch.
Aber Sie mögen offenbar Missverständnisse, denn es fängt schon herrlich an in der ersten Szene. Das ist so eine Halbschlaf-Traumsequenz. Da redet die Erzählerin über Wüsten und er dann über Würste. Also da wird nur ein Buchstabe verschoben, aber die Bedeutung ist was ganz anderes. Ist eigentlich unser Umgang überhaupt von Missverständnissen geprägt?
Ja, es ist schon so dieses Spiel damit, was mich in dem Buch interessiert hat. Also einerseits die Frage, was ist jetzt überhaupt Realität oder was ist diese Welt, die sich Elisabeth da zurecht erzählt. Andererseits aber auch, wo verstehen sich die Figuren vielleicht einfach falsch oder wo reden sie zu wenig miteinander oder wo könnten sie ansetzen oder wo fehlen die Berührungspunkte?
Weil ihre Protagonisten, also Peter und Elisabeth, sind ja gar nicht so glücklich miteinander. Zumindest sie nicht mit ihm. Man fragt sich immer, was macht die Frau? Eigentlich muss mit ihm auf Berge rennen und kriegt T-Shirts geschenkt, die ihr nicht gefallen. Was antworten sie darauf? Was ist das für ein Paar?
Was ist das für ein Paar? Also wir lernen sie kennen, wo die Beziehung schon relativ verfahren ist, könnte man sagen. Es ist ein Paar, wo beide gerne aufeinander so ein bisschen sticheln, könnte man sagen, wo man sich vielleicht beim Lesen denkt, warum sind die jetzt überhaupt zusammen oder was hält die zusammen? Und es geht ja einige Zeit gut und dann kommt so dieser Punkt, der die Beziehung nochmal ein Stück weiter verschiebt oder auseinanderbringt.
Jetzt muss man aber sagen, Ihr Roman ist ja nicht nur ein Liebesroman, sondern es ist auch so ein gesellschaftliches Panorama, was Sie aufmachen. Das spielt in einer Siedlung in zwei einander gegenüberliegenden Häusern, aus denen man sich auch so gegenseitig beäugt. Das ist ja an sich schon ein Mikrokosmos, also ein ideales Setting für einen Roman. Was hat Sie daran gereizt, sich in so ein Milieu zu vertiefen?
Ja, so dieses Bild, das Leben einfach übereinander gestapelt sind. Also das kennen wir alle, den Blick aus einem Haus in das andere Haus hinüber. Wenn das mehrere Stockwerke hat, kann man da zum Beispiel am Abend wunderbar beobachten, wie in dem einen Stockwerk etwas passiert und dann zwei Stockwerke darüber etwas ganz anderes passiert. Und so diese losen Berührungspunkte haben mich, faszinieren mich einfach. Und
machen Sie das auch? Schauen Sie auch gern den Leuten in die Fenster? Und
wenig eigentlich, ehrlich gesagt. Aber es liegt auch in meiner Wohnung. Da gibt es eigentlich wenig zu sehen. Also die ist eher in den Himmel hinausgerichtet. Und
Wo haben Sie denn dann diese Figuren her? Den Herrn Fleck, der öfter mal ohne Hose im Sessel sitzt oder diese Professorin, die ungefragt Vorträge im Café hält. Wo finden Sie solche Figuren?
Es ist so eine Mischung aus Beobachtungen. Also ich bin auch ständig am Beobachten und bin auch sehr viel unterwegs immer und schaue, was mir dort begegnet. Und andererseits aber auch, was im Schreiben einfach entsteht. Also es ist ja so, dass man beim Schreiben, habe ich zumindest immer so einen groben Plan, wie es ablaufen soll. Und dann taucht plötzlich eine Figur auf oder beansprucht da einen Platz. Und das sind so die ganz schönen Momente im Schreiben.
Es ist aber schon auffällig, dass Sie ja jetzt nicht so Figuren beschreiben, die einem eben im Alltag so auffallen würden, sondern eher, ich habe mit einer Kollegin drüber gesprochen, die auch ihr Buch gelesen hat und die meinte, das sind so übersehene, mittelmäßige Menschen eigentlich. Das fand ich ganz schön. Das war auch bei ihrem letzten Buch so, der pensionierte Lehrer Karl, der sich aufmacht, um herauszufinden, was das Glück ist. Was interessiert Sie denn an so mitteltemperierten Figuren?
Ich glaube so, dass das Spektakuläre im Unspektakulären oder das, was vielleicht auf den ersten Blick übersehen wird oder jetzt als scheinbar langweiliges Leben oder was auch immer gilt, dass ich glaube, dass da sehr viel verborgen ist, darin steckt und einfach auch zu entdecken ist.
Aber Sie schauen ja schon dann auch tiefer in die Reihen, in die Abgründe, die hinter Ihrer mittelscheinbar unspektakulären Außenfassade so verbergen. Da tauchen sogar dann auch Studien auf, psychologische Studien. Am Ende des Romans geht es zum Beispiel um den amerikanischen Psychologen Eugene Hartley. Der hat 1938 mit Studenten eine Untersuchung durchgeführt. Da ging es um religiöse Gruppen und Ethnien, die auf ihre Vertrauenswürdigkeit bewertet werden sollten. Und da kam ja dabei heraus, dass es gar nicht um das Konkrete offenbar geht, was die Leute ängstigt, sondern das Unbekannte an sich. Wie schlüsselhaft ist diese Studie und überhaupt die Studien, die durch ihren Roman geistern, für diese Figuren und für das Milieu?
Also diese Studie von Hartley zu den Daniaranern, das war eigentlich der Grundstein für den Text. Also ich habe den Text wo gefunden und war einfach fasziniert von dem Gedanken oder auch schockiert, dass herauskam, dass Daniaraner in dieser Studie, die wurde 1938 durchgeführt, und dass Daniaraner ähnlich unbeliebt waren oder unbeliebt abschnitten wie Nazis und Faschisten, obwohl sie ja nicht existieren. Und das war so diese Überlegung, wie sprechen wir übereinander, wie misstrauisch sind wir einander gegenüber. Was macht vielleicht das Zusammenleben aus oder wie begegnen wir uns? Und dann war ich schnell bei diesem Mietshauskomplex und diesen Bildern, diese Leben, die lose miteinander verknüpft sind dort. Also es gibt ja intensivere und weniger intensive Begegnungen in dem Text dann.
Und es geht ja auch, wie Denken kippt oder wie es sich ganz unmerklich verschiebt und in der Sprache auch ausdrückt. Denn der Protagonist Peter, der geht ja dann ins Politikressort einer Zeitung und da schleicht sich dann auch sowas in die Beziehung, was vorher nicht da war. Also auch Ansichten, die eigentlich No-Go sind sozusagen. Ist das auch was, was Sie eben beschreiben wollten, weil es auch in Ihrer Realität in Österreich natürlich eine große Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hat man in Österreich in den vergangenen Jahren sehr gut beobachten können, wie sich Dinge einfach verschieben oder wie gewisse Aussagen plötzlich in die Mitte rücken, die vorher nicht in Ordnung gewesen wären. Und im Buch passiert es ja dann auch in so ganz kleinen, teilweise unmerklichen Schritten, die sich da verschieben. Also das beginnt mit dem Nachbarn, der dann bei der Sicherheitswache zu arbeiten beginnt und geht dann weiter über die Diskussion über die Deutschpflicht in Pausenhöfen in Schulen, die es in Österreich, in Oberösterreich, wo ich herkomme, tatsächlich gegeben hat oder gibt. Und das alles hat mit hineingespielt in den Text.
Und das passiert ja tatsächlich in der Sprache, in diesen kleinen Verschiebungen, nicht, dass sich die Atmosphäre und das Denken ändert.
Genau, also es kommt so in diesen kleinen Schritten daher und wird dann mehr und mehr spürbar.
Trotz all dem ist das Buch aber auch eigentlich wieder ein Buch über die Suche nach dem Glück, oder? Habe ich das falsch gelesen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Glück spielt da, auch wenn es jetzt nicht als auf den ersten Blick so daherkommt, aber es ist auf jeden Fall eine Suche nach dem Glück, auch bei Elisabeth, die ja in dieser Nacht, die sie da durchmacht, auch so diesen Prozess der Bewusstseinsmachung durchmacht und einfach auch genau auf ihre Umgebung schaut und was da vor sich geht und Dann gibt es auch noch die Figur der Maria in dem Café Maria, die Inhaberin und die Professorin. Und die beiden treten dann so als Korrektiv auf oder als, also man könnte es auch vielleicht so als eine Art Verschwesterung bezeichnen. Und vielleicht auf die beiden, die Maria dann zu ihrem Glück hinführen. Maria, Entschuldigung, Elisabeth.
Anna Weidenholzer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman Finde einem Schwan ein Boot ist beim Verlag Mattes und Seitz erschienen. 212 Seiten hat das Buch und es kostet 20 €.